Das ist so krass, weil damit könnte ich ja jetzt wirklich zu jedem, ja, auch zu jedem ärztlichen Leiter in Deutschland hingehen und sagen, tut mir leid, Sie waren beim Einsatz einfach nicht beteiligt.
Sie bestätigt ja im Grunde, dass man sich nicht an eine BPR eines ELD halten muss, weil sonst wäre der Beschluss ja so nicht ergangen.
Ich höre es wirklich von ehemaligen Azubis, Kollegen, die dann mal außerhalb dieser 6-Länder-Bubble gewandert sind und auf einmal entweder gar nichts mehr durften oder komplett überfordert waren mit den Kompetenzen, die sie auf einmal hatten.
Mike, ich glaube, heute werden zwei Wünsche für uns wahr. Einerseits quatschen wir heute mal vor Live-Publikum das allererste Mal.
Für mich das erste Mal, ja. Das ist auch total aufregend. Es sind zwar nicht so viele.
Nee, aber du kriegst Live-Publikum. Ich hab's dir heute. Wir sitzen hier gerade bei mir im Wohnzimmer und haben einfach gesagt, komm, wir machen das mal vor ein paar Leuten, die können sich das auch live anhören. Schade für die, die hören sich nach dem Podcast nicht mehr an. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir haben jemanden aus dem Freistaat Bayern zu uns nach Rostock bekommen. Ich weiß nicht, wie er es über die Grenze geschafft hat, wen er da bestechen musste dafür, dass es überhaupt geklappt hat. Aber ich freue mich massiv, dass er heute hier ist. Wer das ist und warum wir gerade ihn hierher eingeladen haben, das erfahrt ihr in dieser heutigen Folge 2.10.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja, ich glaube, mit Weißwürsten ist er nicht weit gekommen. Also hey, da würde man bei uns nicht weit kommen.
Ich hätte welche kaufen sollen, ne? Und diesen süßen Senf, den man hier oben einfach nicht isst, außer zu einer Weißwurst, die hier oben wahrscheinlich gar keine Weißwürste sind.
Zu Fleischkäse würde ich die noch super gerne essen.
Ja, das heißt auch nicht Fleischkäse, aber es wird uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist heute. Der Andreas Drobeck, hallo erstmal.
Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf.
Falls ihr ihn nicht verstehen solltet, ich rate euch zu Google-Übersetzer oder irgendwelche anderen Übersetzer.
Das geht immer eigentlich.
Oder? Er hat immer, wie sagten andere Leute hier schon aus Rostock, einen leicht österreichisch-bayerischen, wie auch immer, Akzent.
Es wird mir oft nachgesagt, dass ich einen österreichischen Dialekt hätte.
Kannst du das auch so, dieses Pöbeln auch, komm, geh weg und so? Und das ist
gescheißen.
Ja, gescheißen.
Ja, irgendwie so. Also das machen aber eher die Österreicher und nicht die Bayern, gell? Die Bayern sagen eher Kruzifix.
Ja, Kruzifix.
Oder irgendwie
heuer.
Sowas, ja.
Heuer heißt dieses Jahr.
Heuer, ja.
Wenn wir sagen, wir gehen heuer auf die Kirmes, dann heißt das nicht, wir gehen heute, sondern wir gehen dieses Jahr.
Dieses Jahr, wenn eine ist.
Ja.
Kirmes gibt es auch nicht, das heißt Duld dann.
Ah, okay.
Bei uns
Kirmes,
zumindest.
Genau. Ja,
ja.
Bei uns, ja.
Wusste gar nicht, dass du Fremdsprachen beherrschst.
Das ist ja schon gar nicht so schlecht.
Ich habe vorher mir ein paar Wörter aufgeschrieben. Einfach. Die sagen auch nicht, geh vor, sondern geh für.
Nein.
Das sagen die Franken wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Da muss man übrigens auch noch unterscheiden. Andreas, ja. Es freut uns wirklich sehr. Aber bevor wir überhaupt einsteigen in das Ganze, was dich zu uns getrieben hat und so weiter, erzähl uns erstmal, wer bist du? Was hast du gemacht in deinem Leben? Und wie ist es so im Rettungsdienst in Bayern?
Ja, ich bin der Andreas Drobeck, gell? Ich komme aus Landshut in Niederbayern. Ich bin im Rettungsdienst seit 2003 als Rettungssanitäter unterwegs. 2007 habe ich dann meinen Rettungsassistenten abgeschlossen. Dann bin ich mal hier, mal da ein bisschen Rettungsdienst gefahren, hat sich was ergeben oder nicht. Dann gab es damals nur Zeitverträge oder ähnliches. Dann war ich kurz raus aus dem Beruf. Dann 2011 bin ich zur Bundeswehr gekommen, bis 2019, bis zuletzt eigentlich.
Also 8 Jahre.
Acht Jahre.
Ja.
Und dann 2019 habe ich dann angefangen in Landshut zu arbeiten im Rettungsdienst als Notfallsanitäter. Weitergebildet wurde ich 2017 zum Notfallsanitäter durch die Bundeswehr noch. Mhm. Und dann ging es los im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst in Landshut.
Gibt es da irgendwas, was man sich so abgewöhnen muss von der Bundeswehr zum zivilen Rettungsdienst? Also so die Valium-Lolli gibt es die überhaupt?
Nee, also die Fentanyl-Lollis, genau, die gibt es nicht. Die gab es auch nicht in Landshut mehr dann. Da muss ich wegkommen davon, ja.
Nein. Also es geht ja super viel, was so aus der Bundeswehr quasi in den Zivilrettungsdienst gekommen ist. Zum Beispiel Chesil, weiß ich, ist mit reingekommen. Tourniquet wurde ja viel erst in der Armee angewendet, jetzt mittlerweile auch massiv im Rettungsdienst, auch schon Jahre, ne? ist auch mit rübergeschwappt. Die Rettungsdecke übrigens aus der NASA, also aus der Raumfahrt mitunter, ja, war auch darunter mit einer Erfindung.
Combat Ghosts und so.
Und Sachen. Jetzt kommt Andreas Drobeck und erfindet auch, naja, erfindet ja, das erfindet. Eher nicht so.
Aber erfunden habe ich es nicht.
Es gibt immer so eine typische Frage, die wir alle im Rettungsdienst gestellt haben, vor allen Dingen auf Instagram. Was war ein Einsatz, an den du dich immer mal so zurückerinnerst? Außer der, die nach,
warte mal. Außer der genau. eine Einsatz, ja, der eine, ja, der immer ja. lacht. Ja, da gibt es natürlich mehrere Einsätze, die einen noch beschäftigen, im Positiven wie im Negativen. Ein prägender Einsatz war in meiner Zivi-Zeit, weil ich vor der Bundeswehr tatsächlich auch noch Zivi war. Das, damals war noch Wehrpflicht, so alt bin ich schon. Und da war ein Einsatz, das war ein schwerer Verkehrsunfall mit Kindern und Müttern im Fahrzeug. Und da ist auch die Mutter verstorben. Und ich war da frisch Rettungssanitäter, 19 Jahre alt. Ach, war eigentlich komplett überfordert. Und mein damaliger Rettungsassistent ist auch mit der Absaugpumpe im Kreis gelaufen. Wusste eigentlich auch nicht mehr so recht, wie es weitergeht. Und der Einsatz ist prägend geblieben auf jeden Fall. Ja,
ja, gerade wenn Kinder und Eltern und dann auch noch der Tod mit dabei sind und dann als 19-Jähriger stirbst.
Ja, genau.
Mit drinne, mittendrinne, war das so dein erster großer Verkehrsunfall?
Das war mein erster Verkehrsunfall, mein erster großer Verkehrsunfall, gleich mal mit drei Toten und zwei Kindern, die erstaunlicherweise leicht verletzt waren. Und dann, ja, der Einsatz ist geblieben.
Dann lieber noch ein schöner Einsatz, wo du sagst, so, hast du schon eine Geburt mitgemacht? Das ist immer so.
Tatsächlich nicht.
Noch gar
jetzt
nicht.
Fahre ich schon so lange Rettungsdienst, habe noch nie eine Geburt mitgemacht.
Ist ja eigentlich immer normalerweise was Schönes, Erschreckendes.
Naja, ich bin bei eine drei. Totgeburt habe ich mal erlebt, aber die war nicht so schön.
Okay, wieder was Negatives.
Wieder was Negatives. Aber ich hatte auch viele schöne Einsätze natürlich. Gerade wenn es um ältere Leute geht, wo man ganz normale Einsätze, Oberschenkel, Halsfraktur oder ähnliches, wie die Ehepartner mit sich umgehen, die Niedlichkeiten, die untereinander austauschen. Das sind halt die schönen Seiten des Berufs. Und wenn man dann auch noch gut mit denen umgeht und weiß, auch ethisch, moralisch, was kann ich jetzt für die tun, das ist doch dann immer was Schönes im Einsatzgeschehen. Ne?
Ich finde sowas auch immer toll. Also
ich find's ultra erschreckend. Ganz zu Beginn, seit 2003 bis zu Retzern, da war ich 13.
Oh, Scheiße, wie alt war ich denn dann? 2003?
Du warst 43, glaube ich, ne?
Ja, genau, ich bin jetzt fast kurz vor der Rente. Leck mich. Man mag ersetzen, ich weiß noch nicht, ob ich das drin lasse.
Und, ja, ich freue mich auch, dass ich überhaupt hier sein darf.
Ich fand das so beeindruckend in Berlin.
Ja.
Auf einmal warst du da.
Ja, ich war einfach da.
Und Christian und ich waren sofort der Meinung, den lassen wir hier nicht mehr weg, ohne Kontakt herzustellen. Und das ist gerade mal drei Wochen
nicht,
her.
Dass der Zoll ihn nicht mehr rauslässt aus Bayern. Ne? Bleib einfach in Berlin. Ja. Asyl. Ja.
Das hätte wahrscheinlich sogar passieren können.
Nein. Und auf einmal ruft Christian mich an und sagt, du, der Andreas, der kommt jetzt morgen. Okay.
Ja, das war ganz spontan, hat das funktioniert. Ne?
Stimmt, die Auswahl war zwischen Bodensee und Rostock.
Ja, genau. Und dann ist es Rostock geworden, weil es einfach gut geklappt hat. Und
ich verstehe die Frage nicht. Natürlich ist es Rostock geworden. Ja. Also Bodensee. Liebe Grüße an die Kollegen da unten in Baden-Württemberg. Und Bayern. Ist Bodensee noch in Bayern? Ich um Geografie. Ist da ein Stückchen noch drin?
Teil noch, ne?
Mike guckt gerade mal bei Google Maps. Das wäre super. Das ist übrigens mein Geografieunterricht. Ich wurde ja mal an die Karte gebeten. Da musste man immer sagen so, zeig mir mal Berlin, zeig mir mal, keine Ahnung, jenes Bundesland. Und dann habe ich gesagt, oh geil, das schaffe ich. Ich kann ja lesen und so weiter. Bin an die Karte gegangen, habe herumgezeigt und so. Und sagte sie irgendwann, zeig mir mal Skandinavien. Und Klein Sammy sucht nach Skandinavien. Irgendwo muss ja Skandinavien stehen. Belgien steht da, Dänemark steht da, Schweden steht
wo
da.
Steht's
aber wo steht Skandinavien? Ja, so stand ich da. Also okay, das ist.
Stand ich da,
naja. Auf jeden Fall Rostock ist es geworden. Ist es schön hier?
Ja, doch, sehr schön.
Richtige Antwort. Ja. Mikey, bevor du dich irgendwie bei Google Maps oder sowas verfehlst, komm wieder zum Podcast. Du schaffst das. Ja. Um lieber gleich mal zum Thema zu kommen, ohne Umschweife. Es gab viele Einsätze, die prägend waren und einer davon ist sehr prägend für dich, aber mittlerweile auch für uns alle in Deutschland gewesen. Und wahrscheinlich wird der ein oder andere jetzt schon nach deinem Namen gegoogelt haben und dabei kommt dann wahrscheinlich auf Google einiges raus. Aber
da kommt einiges raus.
Erzähl uns doch einfach mal von Anfang an, was ist in dieser Geschichte passiert, was so prägend war für dich und für uns wahrscheinlich auch?
Zu Anfang war eigentlich überhaupt nichts prägend, weil es war ein ganz normaler Notfalleinsatz an den Bahnhof in Landshut, an die Bundespolizeistelle mit dem Einsatzstichwort hilflose Person oder ähnliches. Ich weiß nicht genau mehr das Einsatzstichwort. Auf jeden Fall kamen wir da an. Ich war an dem Tag als Fahrer eingeteilt und bin mit einem Kollegen gefahren, der ebenfalls Notfallsanitäter ist. Wir kamen dann dahin. In der Zelle der Bundespolizei saß dann ein polnischer Bürger, der nicht ganz so fit erschien, eventuell auch etwas betrunken und einfach müde und schlapp war. Also ein ganz normaler Einsatz, wo man sich erstmal überhaupt nichts dabei denkt. Wir sind dann zu dem Patienten gegangen, haben ihn ABCDE erst eingeschätzt und wie man halt einen Notfalleinsatz abarbeitet, das so gemacht. Wir sind dann schnell auf die Idee gekommen, dass es sehr heiß ist draußen, war im Sommer.
Ja, klar.
Und er hat auch wohl wenig getrunken, hat er zumindest auch zu erkennen gegeben. Die Polizisten haben ihm immer wieder mal Wasser gegeben, stand zumindest auch ein kleiner Becher daneben. Aber man hat auch gesehen, so die ersten Indizien für eine Dehydration oder Exsikose waren da, weil stehende Hautfalten, der Klassiker, halt einfach trockene Mundschleimhaut und so weiter. Ja, wir haben ihm dann die ganzen Vitalwerte erhoben und so weiter. Dann sind wir dazu übergegangen, ihm einen IV-Zugang zu legen und ihm Jono steril zu geben, sodass es ihm halt dann besser geht. In der Zwischenzeit haben wir noch einen Dolmetscher über die Polizei besorgen lassen.
Oh, das hat man nicht immer. Das hat man nicht immer. Mhm.
Ja. Genau, weil der ja nur Polnisch sprach oder sehr schlecht Deutsch. Die Polizei hat dann auch schnell einen auftreiben können, der Polnisch sprechen konnte. Das war natürlich optimal, weil dadurch konnte er vollumfänglich über alles aufgeklärt werden, was jetzt mit ihm passiert, was unsere Idee ist. Mhm. Er hat dann auch dem Zugang zugestimmt.
Also ihr habt einen Zugang gelegt?
Wir haben Zugang, also der Kollege hat einen Zugang gelegt und ich war aber damit auch einverstanden. Also ich hätte nicht anders gehandelt als er und hat dann seine Jono steril bekommen. Wir haben uns dann so ein bisschen mit ihm beschäftigt. Wir hatten die Absicht, ihn ins Krankenhaus zu fahren, war nicht weit weg, Klinikum Landshut. Aber der Patient ist dann, naja, erwartungsgemäß nach der Infusion und nach der zweiten Infusion, wir haben ihm zwei gegeben, auch wieder aufgeklärt und war besser beieinander als vorher. Und hat dann vehement abgelehnt, mit ins Krankenhaus zu kommen.
Oh.
So, er wollte nicht ins Krankenhaus.
Krass, gut, obwohl er eigentlich bei der Polizei war, ne?
Ja. Ja, er war bei der Polizei. Die haben ihn wohl aus dem Zug mit rausgenommen, weil ihnen aufgefallen ist, dass er ja nicht so fit war, wie ein normaler Mensch fit sein sollte. Ja. Der hat dann den Transport verweigert. Den Maßnahmen hat er allerdings zugestimmt. Ja. Mittels Dolmetscher konnten wir das ja in Erfahrung bringen.
Und er hat das auch unterschrieben, wahrscheinlich.
Die Transportverweigerung hat er unterschrieben. Haben wir ausdrucken können übers Niederpad und er hat die Transportverweigerung auch unterschreiben können und hat die auch unterschrieben, weil es kam nicht zum Transport.
Genau, ja, der Dolmetscher, der konnte ihm das ja auch ordentlich massiv erklären, genau. Weil das ist ja immer auch wichtig, ne, dass sie das verstehen. Ja.
So ist es und das war für uns auch nach wie vor kein besonderer Einsatz, sondern eigentlich ein Standardeinsatz, wie wir ihn auch schon oft so durchgeführt haben, also, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen gekommen wäre.
Ich denke auch, also ich würde auch sagen, dann Flexhüle raus, Dankeschön für diesen Einsatz, schade, dass ich nicht mitkomme, ne?
Genau,
schade auch ums Geld, weil ich meine, das ist ja dann auch kein Geld für den Rettungsdienst und wir fahren wieder
und
gute Reise weiterhin.
Genau, ihm ging es auch wirklich besser danach.
Und dann hatte jemand eine andere Idee.
Dann hatte jemand eine andere Idee, weil dann war Schichtwechsel wohl bei der Polizei, der war immer noch in der Zelle von der Polizei, weil er darum gebeten hat, ob er da noch sich etwas ausruhen kann. Dem haben die Polizisten zugestimmt. Und ein paar Stunden später hat er dann wohl über Bauchschmerzen geklagt. Und die Nachfolgerschicht hat dann wiederum einen Rettungswagen alarmiert. Da kam dann ein Rettungswagen einer anderen Organisation und fand es wohl komisch, dass da ein Protokoll liegt und der Patient mit einem IV-Zugang versorgt wurde und zwei Jono steril. Oder wie auch immer die darauf kamen, das weiß ich nicht, und haben gemeint, das könnten sie doch mal dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst melden, weil da kann es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Kurze Zeit darauf kamen dann schon die ersten Anrufe vom Wachleiter und Rettungsdienstleiter, glaube ich. So genau weiß ich das nicht. Dann kam zunächst eine Einladung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung zu einem Gespräch in der Regierung Niederbayern.
Oha.
Mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst.
Das geht aber schnell massiv nach oben.
Ja.
Ich bin ja froh, wenn ich in ein kleines Büro komme, wo ich so den Kaffee angeboten bekomme, um da mal drüber zu reden. Ja,
ja, nein, das war direkt ärztlicher Leiter Rettungsdienst Landshut, ärztlicher Leiter Bezirk Niederbayern. Sowie Rettungsdienstleitung und Geschäftsführerin Rettungsdienst, Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, welche übrigens Volljuristin.
Für eine
Transportverweigerung.
Und einer zwei Jono steril oder Styrofundin oder wie sie alle heißen.
Ja.
Eine Vollelektrolytlösung.
Ja, genau.
Da fährt man ja die Kapelle auf, ne?
Also, wer da über so ein Tribunal, also ja, die Küche hat immer gut zu tun für den Kaffee, ist krass. Also, man hat dich da jetzt vorgeladen. Okay,
und ja, deinen Kollegen auch. Ja, vorgeladen und meinen Kollegen auch und den Praktikanten, den wir dabei hatten, auch.
Auch noch?
Auch noch.
Na, der freut sich ja auf jeden Fall in seiner Ausbildung, das schon erleben zu müssen. Ja.
Ja, gut, der hat, glaube ich, auch. Genau. Und dann war das echt in diesem großen oder in einem großen Sitzungssaal von der Regierung Niederbayern. Und da saßen die dann aufgereiht, ärztlicher Leiter Landshut, ärztlicher Leiter Bezirk Niederbayern, Geschäftsführerin Rettungsdienst Feuerwehralarmierung Zweckverband, sowie mein Rettungsdienstleiter und mein Wachleiter, ja, und mein Kollege und ich. Mein Kollege und ich auf der einen Seite und der Rest auf der anderen Seite.
So, oh, man sich das so wie im Film vorstellen, ja? Am besten noch so ein bisschen Nebel in diesem Saal, ne, wie man das so kennt. Ja, triste, genau. Stimmung, sehr, sehr steril und dann sitzen da Leute und vor dir.
Bin ich gerade echt überfordert.
Ja, gut, der Rettungsdienstleiter und Wachleiter waren noch auf unserer Seite, ja. Also waren auf unserer Seite gesessen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, gut, und dann ging das schon los. Dann wurden die Protokolle besprochen. Was wurde überhaupt dokumentiert oder wie wurde dokumentiert? War das optimal? War das ausreichend oder nicht? Die Transportverweigerung, die sei sowieso auch nicht unbedingt gültig, weil da steht jetzt oben der Name nicht richtig gut drin oder gar nicht drin, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Alles so an den Haaren herbeigezogenen Dinge, die dann dazu führten, dass der ärztliche Leiter Rettungsdienst Landshut ausgeführt hat, naja, ihr habt ja eine gefährliche Körperverletzung begangen und das kann man ja nicht dulden. Ja. Mhm. Dass der Patient eingewilligt hat, hat offensichtlich keine Rolle gespielt und das haben die alle als katastrophal angesehen, weil der Notfallsanitäter ja auch gar nicht das durchführen darf. Ja? Und da haben die auch das Heilpraktikergesetz mit angeführt und lauter so Dinge, die ja jetzt Gott sei Dank komplett raus sind nach dieser ganzen Geschichte.
Vielleicht, um das mal zu datieren, in welchem Jahr ist das passiert? Das war ja 2021 oder davor?
Davor.
Ja, okay. Nur damit man es mal datiert, so das für diejenigen, die zuhören. Ja?
2020 gewesen sein.
Okay.
Oder ich glaube 20 war der Einsatz war 20.
Also für alle, die diesen Fall nachverfolgen können, ne? Wir haben alles, was da drin ist, auch nochmal in Links verpackt auf der Webseite retterview.de. Könnt ihr in der Folge direkt reingucken, draufklicken, es ist alles öffentlich einlesbar übrigens auch, ja, und das mitverfolgen. Aber was ist denn jetzt passiert? Also was hat man denn entschieden jetzt?
Naja, letztlich hat man entschieden, wenn man jetzt einen großen Sprung macht von diesem Gespräch zum Endergebnis, ging es in die letzte und höchste Instanz zum Verwaltungsgerichtshof Bayern und der hat entschieden, dass die ganzen Vorwürfe und Sanktionen der ärztlichen Leiter sowie der damaligen Arbeitgeber nicht rechtens sind, also keinen Bestand haben. Die erste Instanz wurde aufgehoben, die habe ich verloren vom Verwaltungsgericht in Regensburg. Und dann hat der Verwaltungsgerichtshof unanfechtbar entschieden. Das ist auch der letzte Satz dieses Beschlusses. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. Und somit ist die Sache erledigt. Und all diese Fragen sind rechtlich geklärt und aufgearbeitet.
Das muss man mal verstehen. Da gibt ein Notfallsanitäter erstmal eine Vigo oder eine Flexhüle oder wie auch immer man es bei euch im Bundesland nennt oder in eurem Kreis, was wir ja alle, muss man ja sagen, fast jeden Tag machen. Ne? Gerade bei uns hier, Mike. Ne?
Ja. Genau. Ich frage den Patienten, klär ihn auf, bitte.
Genau, klär ihn auf über die Maßnahmen, was ich machen will. Und ich gebe die für übrigens auch nur, wenn ich eine therapeutische Maßnahme dahinter sehe. Ne? Nicht so zu, ich mache das mal, weil die Klinik das möchte. Machen ja auch viele leider gerne. Aber mal davon ab. Dann gibt ihr Dings und der Patient verzichtet und der schreibt das auch und mein Gott, egal wie die Schrift von euch ist, ja, die soll ein bisschen leserlich sein, aber mein Gott. Und es ist zu prüfen, sowas vor so einem Tribunal, so kann ich es einfach noch
Tribunal,
bezeichnen.
Ja, Tribunal, es trifft es recht gut, ja.
Das Prüfen eines Dokuments ist ja im Allgemeinen noch legitim. Man kann ja mal Fragen stellen. Ne? Man kann ja sagen, was haben Sie sich da gedacht? Ne? Erstmal finde ich es schon mal krass, dass die selbst sagen, dass diese Transportverweigerung per se, die sie euch ja wahrscheinlich auch vorgeben, entweder hinten auf einem Protokoll oder
ja, die kann man in diesem Niedersystem, die kann man ausdrucken extra.
Okay,
ja,
ne? Extra, dass die erstmal sagen schon, das ist rechtlich nicht haltbar. Mhm. Ob das jetzt in der Schrift sei, obwohl ihr druckt das auf Nieder aus?
Nee, wir drucken das auf Nieder aus, weil ich glaube, im Namensfeld stand einfach kein Name drin. Der Kollege hat versäumt, den Namen korrekt einzugeben. Gut, ja. Aber ich meine auch zu glauben, dass wir den Namen noch gar nicht kannten von dem Patienten.
Ja.
Aber natürlich ist das erstmal vielleicht nicht so schön, wenn der Name da nicht drin steht und irgendeine Transportverweigerung mit unterschrieben ist, von wem auch immer dann. Ja, das mag schon sein. Nichtsdestotrotz war ja auch die Bundespolizei mit vor Ort und kann ja jederzeit bezeugen, dass der Patient da war.
Absolut, ne? Das kommt auch so geäußert. Sowas schreibt man dann ja auch auf in den Zeugen und so weiter.
Naja, genau.
Gibt es ja auch mit alles.
Also ne? Man muss halt noch erwähnen, dass nach diesem Gespräch kam ein Beschluss vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, dass man uns diese sogenannte 2C-Delegationsurkunde entziehen möchte. Mhm. Also der ärztliche Leiter Rettungsdienst bzw. der Zweckverband möchte möchte uns diese Urkunde entziehen. Also es ist in Bayern eine Urkunde, die da ins Leben gerufen wurde, die jeder Notfallsanitäter bekommen soll, um dann befähigt zu sein, diese 2C-Empfehlungen des ärztlichen Leiters durchführen zu dürfen.
Genau.
Das war die Grundidee. Mhm. Ja. Dass diese Grundidee ja eigentlich schon nicht rechtlich haltbar ist, kann man ja auch mal so erwähnen. Gut, aber das war halt zu dem Zeitpunkt so. Und ich habe mir halt gedacht, naja, das kann irgendwie nicht rechtens sein, weil ich halt das Notfallsanitätergesetz gelesen habe und mir dann gedacht habe, naja, wenn das ein Bundesrecht ist und da dies und jenes ausgeführt wird, kann das, was in diesem Beschluss vom Rettungszweckverband drinsteht, nicht rechtlich haltbar sein. Ob das so ist oder nicht, habe ich nicht gewusst, weil ich bin ja kein Volljurist.
Ja, genau. Für alle, die nicht wissen, über welche 2C-Maßnahme 1C, 2A kommt auf jeden Fall heute noch zur Sprache, ein ganz wichtiger Paragraph, lese ich das kurz mal aus dem Gesetzbuch vor, so wie es jetzt heute Stand 2024 drin steht. Die Ausbildung nach Absatz 1 soll insbesondere dazu befähigen, dann Absatz 2, die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung auszuführen. Da steht unter 2C eigenständiges Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen, die vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst oder entsprechenden verantwortlichen Ärzten und Ärzten bei bestimmten notfallmedizinischen Zustandsbildern, ne, in Situationen standardmäßig vorgeben, überprüft und verantwortet werden. Und dann steht dem gegenüber aber auch noch der Paragraph 2a. Da steht ja eben bis zum Eintreffen der Notärzte, Notarzt oder bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen oder auch teleärztlichen Versorgung dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen, einschließlich heilkundlicher Maßnahmen invasiver und medikamentöser, was ionosteril ist, Art an eigenverantwortlich durchführen, wenn erstens sie diese Maßnahmen in ihrer Ausbildung erlernt haben und beherrschen. Wir haben sie ausgebildet bekommen mit einem Zertifikat, kriegen wir ja dann ja mit, dass wir die auch dann beherrschen sollten. Zumindest wurden wir dafür geprüft. Und das zweite wäre dann, die Maßnahmen erforderlich sind, um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden vom Patienten und Patienten anzuwenden. Und eure Intention war doch aber erstmal, der Patient geht danach ins Krankenhaus.
Ja, das war unsere erste Intention natürlich, dass wir dem Patienten die Ionosteril geben, um Folgeschäden abzuwenden. Exikose kann durchaus Folgeschäden hervorrufen. Da streiten sich natürlich auch wieder die Geister und die einen sagen, eine Exikose macht keine Folgeschäden. Ich bin der Meinung, eine Exikose kann durchaus Folgeschäden hervorrufen.
Vigilanzminderungsstürze,
Vigilanzminderungsstürze,
Thrombosen
oder ähnliches. Ja. Also das wäre in meinen Augen erfüllt. Und dann wollten wir ihn in ein Krankenhaus bringen, klar. Hm. So. Auf der Grundlage dessen, dass der Patient keineswegs in ein Krankenhaus wollte, fiel das aus. Und somit war die Konsequenz, dass wir nicht ins Krankenhaus fahren konnten auch. Gegen den Willen kann man einen Patienten ja nicht ins Krankenhaus fahren. Mhm. Weil maßgeblich für das, was an einem Menschen passiert, ist sein Wille.
Mhm. Ja.
Und dann kam das eben so dazu.
Man hat ihn da gelassen. Er wollte es, wollte es ja nicht. Ihr wolltet ja eigentlich.
Er wollte nicht.
Er wollte eine ärztliche Maßnahme zu. Und das kann dann passieren. Und das kenne ich auch. Und tatsächlich musste ich das auch schon mal genauso wie du. Aber ich hatte eben nicht den ganzen Rattenschwanz hinterher mit dem Tribunal, sondern ich bin dann tatsächlich.
Den hat man eigentlich normalerweise auch nicht, weil jeder vernünftige Arzt hätte genauso gehandelt.
Aber ich habe dann tatsächlich auch mal eine Sterofundin gegeben. Ich glaube, das war sogar in meiner Anfangszeit als Assistent noch.
Was?
Ja, pst. Ne? Und dort auch eine Sterofundin gegeben und dann sagte die Patientin plötzlich so, nö,
mir geht's wieder gut. Dann ist das so.
Ich habe die dann gezogen, habe das alles komplett unterschreiben lassen und ich schreibe bei mir auch immer rein, kann zur Bewusstlosigkeit, ne, bis hin zum Tode und so weiter führen, bitte melden Sie sich beim ärztlichen Leiter. Ja. Das steht meistens auf so einer Transportverordnung drin, erzähl Ihnen das und lese Ihnen das auch noch vor und dann, danke.
Vollumfänglich aufklären.
Möchten Sie wirklich nicht mit uns mitkommen? Nein, dann schreiben Sie bitte hier der Angehörigen nochmal mit und fertig. Bei euch die Polizei dann in diesem Fall.
Das ist so skurril, ne? Also ich schaue hier gerade nebenbei in das Urteil rein, da stehen die Daten genau drin. Das war der 13. August 2020 am Bahnhof. Sommer, warm, voll plausibel, heiß, mit allem drum und dran und dazu noch ein bisschen Alkohol, der eine Rolle spielt. Was mich gerade überrascht, dass du es ja geschafft hast, diese ganzen Instanzen gnadenlos schnell zu durchlaufen.
Ja.
Wir reden von August 20, bereits am 21.04., das heißt es jährt sich jetzt, oder es ist das Dreijährige quasi.
Stimmt, müssen wir eigentlich
fragen. Am 21.04.21 war der VGH-Beschluss da.
Ja, richtig.
Das ist beeindruckend schnell. Mhm. Wir reden hier von 8 Monaten in gerichtlichen Instanzen.
In ja, als Regensburg mich verlieren hat lassen in erster Instanz, habe ich natürlich, ist da erstmal für mich komplett alles zusammengebrochen, weil da dachte ich, jetzt kann ich halt auch aufhören mit dem Beruf, weil scheinbar interpretiere ich das Gesetz falsch.
Ja. Hätte ich auch so.
Also ganz ehrlich, als das Verwaltungsgericht Regensburg sagte, nein, wir haben alles falsch gemacht und wir dürfen das nicht und jenes, dachte ich, gut, wenn das das Gericht jetzt so sieht und so sagt, dann wird es schon so sein. Wobei, naja, ein bisschen kalkuliert war es schon, weil ich mir trotzdem dachte, naja, das kann jetzt auch nicht sein, dass das alles komplett falsch wäre, was ich mir da gedacht habe. Ich habe dann den Professor Fricke angerufen, meinen Anwalt, und der hat mich dann direkt am Telefon sowas von beruhigt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie beruhigt wurde, weil er einfach gesagt hat, Herr Drobeck, machen Sie sich keine Gedanken, das ist völlig egal, was die schreiben.
Ja, das kann er auch als Anwalt, der jetzt nicht gerade vom Verlieren seiner Berufsanerkennung
ich
oder
dachte mir, naja, es ist völlig egal, was die schreiben, naja, okay. Aber gut, ich habe ihm vertraut und
wie man sieht
gewusst,
zurecht.
Er weiß, wovon er spricht, und er hat halt gesagt, naja, wir werden sofort Beschwerde einlegen, ich soll auch meine Ausführungen und meine Ideen ihm schicken zu dem Erstbeschluss. Mhm. Ja, da habe ich mich dann nächtelang halt hingesetzt und geschrieben und subsumiert für mich, was wie irgendwie anwendbar wäre, und habe ihm das dann halt auch geschickt. Ja, er hat es dann überprüft und hat es dann eine, ich glaube, über 60 Seiten lange Beschwerde geschrieben,
wow,
die dann direkt zum VGH ging, und der VGH hat dann ziemlich schnell entschieden. Das war das, die haben, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen haben die diesen Beschluss rausgehauen.
Deine Frau ist ja jetzt heute auch mit hier. Ja. Und wir haben euch beide ja so ein bisschen ein paar Tage kennenlernen dürfen. Und eine Frage, die wir euch ja schon gestellt hatten, ist aber wirklich, wie ging es euch? Also du bist bestimmt nach Hause gegangen, das Urteil war da. Hat sie dich aufgefangen, hat sie gesagt, ja gut, Schatz, dann, also das hast du selbst zu schreiben oder wie auch immer.
Nein, ganz im Gegenteil, die hat den ganzen Käse, die über all die Jahre mitgemacht und hat mich da auch tatkräftig unterstützt. Ja. In allen Punkten und ist da nie irgendwie zurückgeschreckt vor Mithilfe bei Recherchearbeiten oder sonstigem. Ganz im Gegenteil, das war ganz super.
Eigentlich. Man merkt wirklich, sie brennt auch mit dafür. Also erstmal, sie kommt mit nach Rostock. Gut, ist auch schön hier.
Naja, ja, das wäre sie so auch, glaube ich. Ja, genau. Hoffe ich.
Außer die Fahrradwege.
Also wenn ich nach Hause gehen würde und sowas hätte und dann heißt, wir müssen vor Gericht ziehen, weil ich habe Scheiße gebaut wahrscheinlich vor Ort, auch wenn ich der Meinung bin, das nicht. Ich müsste erstmal 3-mal um den Block gehen, um überhaupt das zu Hause zu erzählen.
Dann, nee, das war bei ihr gar nicht der Fall.
Okay, nee. Also es geht nicht darum, meiner wird auch dahinter stehen. Also meiner ist ein Kämpfer auch, ne? Der ist ja auch so, das kann ich sagen.
Ja.
Also da vollkommen mit dabei, das möchte ich gar nicht sagen. Er hörte Gott sei Dank den Podcast nicht so viel.
Ich war auch gar nicht der Meinung, dass wir was falsch gemacht hätten.
Ja.
Also das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich sogar, weil ich fest davon überzeugt war, dass mein Kollege und ich richtig gehandelt haben.
Ja. Weil,
und Punkt.
Das ist genau das, wovor wir als Assistenten, so wie jetzt als Notfallsanitäter vor allen Dingen, immer Angst haben, oder?
Ja.
Das Typische, mit einem Bein im Knast liegen. Allem, was ich mache, könnte ich verkehrt liegen. Und dann geht doch der Hörer hoch, Notarzt dazu holen, was auch immer, bevor hier irgendwas passiert. Und lieber die Verantwortung abschieben.
Aber genau das ist nicht mehr zutreffend.
Ja.
Eigentlich seit 10 Jahren schon.
Das ist so krass. Ich finde das wirklich spannend. Leute, wenn ihr mehr davon hören wollt, wir sind jetzt gerade in der quasi Halbzeit und dann bleibt einfach dran. Wir reden dann nochmal darüber, was ist danach alles noch passiert. Dann gab es das Urteil und dann schauen wir mal, was Andreas dann noch so erleben durfte.
Ich rede dann auch mal mehr, ne? Sonst wird das wieder gesagt hier.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, im Hintergrund hat unsere Regie, unsere Produktion fleißig recherchiert, die Zuschauer. Der Bodensee gehört in der Tat auch mit zu Bayern.
Ah,
naja. Und zu Österreich und zu Schweiz. Oder wie Andreas eben einfach in der Pause sagte, ja wieso, 3 Länder, Baden-Württemberg, Bayern und Schweiz.
Okay.
Er hatte Weltklasse.
Super. Aber so ein ganz kleiner Zipfel nur, ne, in
Bayern. Oder Bayern ist ein eigenständiges Land. Nein, Spaß beiseite.
Er meint es oft doch.
Spaß beiseite. Andreas, das war schon mal eine spannende erste Hälfte. Mhm. Es sind irre viele Fragen stecken geblieben.
Ja.
Und ich würde einfach gerne noch mal ganz an den Anfang rollen. Also ja, der Einsatz ist geschehen und du wurdest eingeladen. Denn man hatte da in dieser Spruchkammer, ich stelle es mir ehrlicherweise so vor wie so ein großes Tribunal vor Gericht.
Ja, so ungefähr hat es sich auch angefühlt.
Und man hatte nun einiges gelesen, Presse und Co. Mhm. Was ist dir da widerfahren? Kannst du dich an Dinge erinnern, an Eindrücke, an Aussagen, vor allem eben von den Leuten, die, ich formuliere es mal simpel, gegen dich waren,
ja, durchaus,
die dich da getroffen haben?
Da gab es schon richtige Absurditäten eigentlich. Also da kam dann der, weil wir haben ja dem Patienten auch eine Wurstsemmel besorgt und ein Wasser.
Was? Semmel ist ein Brötchen, oder?
Semmel, ja. Okay. Also Brötchen. Entschuldigung.
Also ein belegtes Brötchen.
Ich bin ja in Rostock,
nicht
wahr? Ein Brötchen besorgt.
Oder ein Knüppel nennen wir das gerne auch mal hier so, ja.
Ein Brötchen belegt mit Wurst besorgt.
Gut.
Ja?
Gut. Wow.
Okay. Ja?
Danke.
Mhm.
Okay.
Und eine Flasche Wasser.
Mhm. Das ist aber sehr nett von euch. Also,
ja, das dachte ich auch, bis der bezirksärztliche Leiter Rettungsdienst Niederbayern dann die Frage stellte, welcher Arzt uns denn angeordnet hat, dem Patienten eine Wurstsemmel zu verabreichen, weil diese ist ja auch nicht auf dem RTW Bayern im Ausstattungssoll.
Na, kennen Sie nicht die Leitlinie SAA, wo ganz unten steht Wurstsemmel drauf. Hallo, bitte,
ja.
Unterzuckerung. Ja.
Das ist der Moment, in dem ich etwas emotional wurde in diesem Saal.
Das kann ich gar nicht verstehen. Also ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen oder sonst was sollte bei so einer Frage.
Ich merkte dann so meinen Puls nach oben gehen und meinen Blutdruck in die Höhe schießen. Und ja, man hat mir dann auch vorgeworfen, ich sei unverschämt.
Ja, also ich kann das verstehen. Ja. Ich trage mein Herz auch auf der Zunge. Also ich gerade darüber nachdenke, ich werde da gleich so.
Also ich habe niemanden beleidigt.
Das ist schon mal.
Glaubst du?
Habe ich nicht. Nee, genauso von der Volljuristin des Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, die da geschäftsführend tätig war. Weil ich habe dann einfach die Gegenfrage gestellt, wenn ein intravenöser Zugang eine gefährliche Körperverletzung ist, ja, weil ich von außen durch die Haut etwas durchsteche, dann wäre das Zuckermessen ja auch eine gefährliche Körperverletzung, weil ich ja mit einem Gegenstand von außen die Haut durchsteche.
Ja.
Da kam dann als Antwort, nein, Sie sind unverschämt.
Es klingt ja im Endeffekt so, als wenn es das Ziel der ganzen Leute da war. Wir haben jetzt hier irgendwie einen gefunden, also zwei in dem Fall, deine Besatzung, die wir jetzt mal kalt stellen.
Naja, man kann nur mutmaßen, warum die ärztlichen Leiter in Bayern das jetzt so gehandhabt hätten. Mhm. Da kann ja jeder für sich mal mutmaßen, woran das liegt, sei es an irgendwelchen Abrechnungssystemen der Notärzte oder an tatsächlich, wie es der Verwaltungsgerichtshof gesagt hat, an Standesdünkeln und Selbstherrlichkeit, hat er eigentlich schon recht gut getroffen. Ne? Zumal ja auch in einer Zweckverbandssitzung wieder, glaube ich, der ärztliche Bezirksleiter mein Verhalten den Verbandsräten erklären wollte und einen super Vergleich vor der Presse gezogen hat, dass mein Verhalten gegenüber dem ärztlichen Leiter Landshut ist gleichzusetzen mit sexuellem Missbrauch. Weil der Notfallsanitäter in Bayern oder in Landshut ausschließlich auf der Vertrauensbasis des Herrn XY handelt. Und wenn man das Vertrauen des Herrn ELRD so missbraucht, dann ist das dasselbe.
Wow.
Ja. Daraufhin hat ein findiger Journalist die Hand gehoben und gefragt, entschuldigen Sie, haben Sie gerade die Causa Drobeck mit sexuellem Missbrauch in Verbindung gebracht? Da kam dann nur noch die Antwort, ich kann mich an keine meiner Äußerungen erinnern.
Ich glaube, das wäre auch meine einzige strategisch richtige Antwort. Aber eigentlich hast du schon das Kind im Brunnen fallen lassen.
Ja, also das Ganze kann man übrigens auch nachlesen. Wir werden das bestimmt verlinken können in der Bayerischen Staatszeitung.
Wir haben einige Links reingepackt. Ja. Schaut euch wirklich durch, wenn ihr mich interessiert. Und gerade bei dem Link mit gesetze-bayern.de, den wir reingestellt haben, könnt ihr mal unter Punkt 69 gucken, der da ist. Für Selbstherrlichkeit und Standesdünkel ist im Rettungsdienst kein Raum.
Ja.
Das ist einfach herrlich. Also ich hätte einiges verstanden oder sagen wir mal angemessen irgendwie halten können, wenn man sagt, man lädt erstmal zum Gespräch ein, man ermahnt, noch nicht abmahnt, man ermahnt jemanden nochmal, um was zu halten. Das kennen wir alle, dass man da auch mal rangerufen wird vom ärztlichen Leiter und sagt, also das fand ich nicht in Ordnung, da müssen wir nochmal drüber reden. Okay.
Ja. Gut, auch die Sache, die wäre noch in Ordnung gewesen, aber jetzt möchte ich gleich sagen, auch die Sachen sind jetzt vorbei. Nach diesem VGH-Beschluss ist klar geregelt, dass eine Ex-ante-Betrachtung auf die jeweiligen Einsätze der Notfallsanitäter nicht retroperspektiv beurteilt werden dürfen. Punkt.
Das steht sogar in einem Leitsatz, und zwar in dem Punkt 11. Der Verpflichtung zum eigenverantwortlichen Handeln korrespondiert eine retrospektiv nur eingeschränkt überprüfbare Einschätzungsprärogative. Können wir das mal ganz kurz auf Deutsch für alle?
Mein Lieblingswort.
Ja.
Im Grunde sagt der Verwaltungsgerichtshof hiermit, dass eine nur eingeschränkt überprüfbare, dass eine Betrachtung des Notfalleinsatzes im Nachhinein durch Dritte, die nicht am Einsatz beteiligt waren, ausgeschlossen ist.
Christian, überlegt
also noch. Ganz einfach gesagt und nicht juristisch korrekt natürlich.
Sprich, alle, die nicht am Einsatz beteiligt waren, können jetzt auch nicht beurteilen, wie das war.
Genau. Die nicht am Einsatzgeschehen beteiligt waren, können auch nicht beurteilen, wie der Einsatz war.
Wir haben es jetzt schon mal geklärt, Christian.
Weil auch hier im Beschluss steht, dass selbst wenn eine indizierte Maßnahme sich im Nachhinein hinausstellt, dass sie nicht indiziert gewesen wäre, so hätte es für den Notfallsanitäter oder sogar für Laien erkennbar gewesen sein müssen. Unter den Anspannungen eines Notfalleinsatzes.
Das ist so krass, weil damit könnte ich ja jetzt wirklich zu jedem, ja, auch zu jedem ärztlichen Leiter in Deutschland hingehen und sagen, tut mir leid, Sie waren beim Einsatz einfach nicht beteiligt. Sie können mich sehr gerne fragen, was ich dabei gedacht habe. Ich erzähle Ihnen alles und das wäre auch gut, glaube ich, um gegenseitiges Verständnis aufzuholen. Das wäre ja auch quasi der Grundsatz eines Reviews, wie man ihn eigentlich haben möchte.
Ja.
Gegenseitiges Verständnis, warum wurde etwas nicht gemacht oder mehr gemacht oder so gemacht, um einfach gegenseitig zu verstehen und vor allen Dingen auch voneinander zu lernen.
Das stimmt.
Nicht nur ärztlichen Leiter, sondern auch die Kollegen unter sich.
Ja, das sehe ich nach wie vor so. Man mag es kaum glauben, aber ich sehe es nach wie vor so. Wenn ein konstruktiver Austausch bestehen würde zwischen den ärztlichen Leitern und gewissen Notfallsanitätern und Maßnahmen, die passiert sind, und das Gespräch dann auch noch auf Augenhöhe stattfinden könnte, wäre das, glaube ich, ein großer Fortschritt. Weil natürlich muss man auch die Qualitätssicherung beleuchten und natürlich soll es die auch geben.
Ja? Ja.
Und da muss es auch Leute geben, die sicherstellen können. Ja? Man kann jetzt natürlich auch in Frage stellen, ob das immer nur ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst sein muss oder ob man da nicht in Zukunft vielleicht Gremien bildet, die aus Notfallsanitätern, Ärzten sowie vielleicht noch irgendwelchen Führungskräften aus Hilfsorganisationen oder Ämtern besteht. Das würde ja dann Sinn machen, weil momentan erscheint es tatsächlich so, als würden die ärztlichen Leiter die Qualitätssicherung als Deckmantel dafür verwenden, um den Notfallsanitäter weiter zu stigmatisieren. Und das sieht man ganz groß in Bayern mit diesen 2C-Algorithmen und dieser Kompetenzmatrix, die jetzt jüngst rausgekommen ist vom Staatsministerium des Innern, die ist auch super lesenswert. Das ist eigentlich an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen, was da von Seiten eines Ministeriums geschrieben
Wahnsinn.
Wird.
Wahnsinn. Und schlussendlich ist es so, dass dieser VGH-Beschluss durchaus eine Rechtswirksamkeit hat. Und zwar vor allem nicht nur für Bayern, sondern prinzipiell für ganz Deutschland, weil im letzten Satz steht drin, dieser Beschluss ist unanfechtbar.
So ist es.
Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich glaube, der wurde ja schon des Öfteren oder viel zu häufig immer wieder diskutiert, gezeigt, dargestellt in Medien, auch bei uns im Podcast. Und du sagtest es, glaube ich, gerade ganz gut unter dem Mantel der Qualitätssicherung. Mhm. Dass es Rettungsdienstbereiche gibt, die im Gegensatz zu uns hier, die eigentlich wirklich viele Freiheiten haben, denen es echt schlecht geht. Wo es wirklich fehlende Utensilien auf Rettungswagen, fehlende Freigaben, die wirklich verboten werden seitens ärztlicher Leitungen. Im Prinzip sollte sich in Zukunft also einiges ändern, wenn durch die richtigen Leute das Ding ins Rollen gebracht wird.
Ja, das denke ich doch auch. Und vor allem greift man ja hier auch, meiner Meinung nach zumindest, ob das gesichert so ist, kann ich noch nicht sagen, aber meiner Meinung nach ist das auch ein Eingriff in die Grundrechte, in die freie Berufsausübung. Wenn ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst meint, irgendwelche Medikamente nicht vorzuhalten, die der Notfallsanitäter allerdings in seiner Ausbildung erlernt hat und beherrscht.
Und es gibt hier diesen ganz spannenden Satz, ich weiß ja gerade nicht, welcher Punkt es ist, aber ein ganz spannender Satz, auch vom Gericht eben so gefestigt, dass der Notfallsanitäter Teil der heilkundlichen Kette ist.
Ja.
Das macht mich ein bisschen stolz, das zu lesen, als Notfallsanitäter, dass wir auf einmal wirklich genannt werden in der Heilkunde. Sorgt aber, glaube ich, wirklich für Aufruhr, vor allem, wenn das Ganze jetzt wirklich mal Welle macht. Spannend ohne Ende.
Ich denke auch, aber der Notfallsanitäter ist nun mal ein geregelter Heilberuf, angelehnt an eine europäische Richtlinie, die für die Anerkennung der Berufsqualifikationen in Europa mit zuständig ist. Und somit ist er auch ein eigener Heilberuf geworden. Ja, das Notfallsanitätergesetz ist ja dementsprechend auch geschrieben.
Genau, wir haben 2a ja vorhin schon vorgelesen. Ihr könnt es natürlich auch immer gerne nochmal nachgucken. Im Notfallsanitätergesetz, da steht es nochmal schwarz auf weiß drin.
Genau.
Natürlich mit, aber das muss man auch mit der Einschränkung, wenn es eben um Abwehr von Lebensgefahr oder Folgeschäden geht.
So ist richtig.
Genau, das, also dass man nicht sagt, jetzt hier, die Notfallsanitäter fangen an, hier Therapie zu Hause zu machen und alles. Und es muss natürlich dann auch einem Arzt dann eben vorgeführt werden. Es sei denn, es gibt eine Transportverweigerung. Aber
ja, dann geht es ja nicht.
Genau, dann geht es einfach nicht. Aber das muss man sich mal zur Runde führen. Und ich muss sagen, ich hatte auch heute Morgen übrigens, als ich zum Dienst kam, mit einem Kollegen, der viel durch die Bundesländer schon gereist ist als Notfallsanitäter, auch eine große Diskussion über dieses Thema. Aber wir waren eigentlich d'accord, also miteinander einverstanden mit der Meinung, der auch gesagt hat, Leute, also ganz ehrlich, wir haben den 2a. Also was soll man da noch einschränken können, wenn es diesen 2a gibt? Nichtsdestotrotz, und das müssen wir jetzt einfach sagen, sie wird in vielen Rettungsdiensten ja immer noch gesagt, Leute, beispielsweise, ich nehme es jetzt mal raus, wir haben unsere SAA, unsere SABPR, ne, oder aber auch den Pyramidenprozess, was ja auch ganz gut ist, daran müsst ihr euch halten und weiter geht's nicht.
Ja, das geht nicht.
Aber es wird doch so gelebt. Also ganz ehrlich, ich habe in Rettungsdiensten danach quasi 8 Jahre schon.
Die Tatsache, dass der Verwaltungsgerichtshofsbeschluss ja am 21.04.21 rausgekommen ist, bestätigt ja im Grunde, dass man sich nicht an eine BPR eines ELD halten muss, weil sonst wäre der Beschluss ja so nicht ergangen. Weil dieser IV-Zugang bei Exikose war ja auch keine Behandlungsempfehlung des ELRD Landshut. Deshalb ist der ärztliche Leiter Rettungsdienst Landshut ja dagegen vorgegangen und kläglich gescheitert.
Das ist eine Sache, die mir seit vielen Jahren schon Kopfschmerzen bereitet, sind diese SAAs, BPRs. Gar nicht in der inhaltlichen Zusammenfassung. Das ist oft, zumindest bei uns, wirklich hilfreich und gut. Das will ich so stehen lassen.
Nein, um Gottes Willen. Natürlich sind solche Behandlungspfade gut und sinnvoll, um nachzulesen. Als Empfehlung, die dabei zu haben, macht absolut Sinn. Macht allerdings keinen Sinn, wenn ich da 7 Maßnahmen habe, wie in Bayern oder 12 irgendwo, sondern macht Sinn, wie zum Beispiel die Algorithmen des DBRD, ein ganzes Buch, oder auch das Kompendium Nordrhein-Westfalen. Die haben auch ein super großes Kompendium, wo Empfehlungen da sind. Ja.
Die sind ja auch mit uns quasi in dieser 6-Länder-Arbeitsgruppe. Und genau da komme ich jetzt zum Punkt. In den Schulen in diesen 6 Bundesländern werden quasi diese SAAs, BPRs reingeprügelt in die Azubis. Mhm. Und das war's denn. Und ich höre es von ganz, ganz viel, das heißt ganz vieles übertrieben, aber ich höre es wirklich von ehemaligen Azubis, Kollegen, die dann mal außerhalb dieser 6-Länder-Bubble gewandert sind und auf einmal entweder gar nichts mehr durften oder komplett überfordert waren mit den Kompetenzen, die sie auf einmal hatten. Da ist schon, glaube ich, ein Grundproblem in der Gesamtausbildung, aber soll hier nicht Gegenstand der Folge werden?
Nein, natürlich nicht, aber man kann dazu auch sagen, es ist eigentlich erschreckend, es zu hören, dass manche Schulen lediglich das ausbilden, was ein ELRD vorschreiben möchte oder empfiehlt.
Ne? Oder eine Arbeitsgruppe.
Arbeitsgruppe,
ne? Genau, es gibt ja auch eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Notfallsanitäter und dazu gibt es dann Lernfelder und Lerngebiete, in denen ja eigentlich genau definiert ist, was ein Notfallsanitäter dann nach seiner Ausbildung erlernt und beherrscht haben muss. Und wenn eine Schule da natürlich nicht vollumfänglich weiter ausbildet, als das der ELRD fordert, ist es eigentlich überhaupt nicht hinzunehmen, weil ja auch der Grundsatz der Gleichberechtigung ja da schon wieder gar nicht erfüllt wäre. Wenn, es kann nicht sein, dass ich in Rostock anders behandelt werde als in Bayern.
Doch.
Ist so. Aber eigentlich darf das nicht, also eigentlich kann das nicht sein.
Und auch
hier
ja.
sehe ich eigentlich für mich schon wieder auch jetzt absolut nur für mich grundrechtliche Probleme.
Aber ich denke jetzt mal an unsere Touristen, die ja dann auch aus allen Herren Ländern kommen und dann eben nach Rostock und dann in Bayern, in Baden-Württemberg wurden sie dann so und so behandelt. In Rostock gibt das beispielsweise nicht. Also Rostock ist jetzt als Beispiel genommen. Irgendwo in einem anderen Land. Doch wir fangen gut an, das zu leben, aber es ist noch viel, viel Arbeit. Und da hätte ich jetzt mal eine Frage. Gehen wir mal weg von der ärztlichen Leitung. Es gibt auch ein Landesrettungsdienstgesetz, was jedes Bundesland hat. Beispielsweise. Und gehen wir jetzt mal davon aus, ein Landesministerium möchte mir jetzt vorschreiben oder gibt jetzt irgendwas raus und sagt, daran habt ihr euch zu halten. Also hier, ihr habt doch eure SAAs, haltet euch bitte daran in eurer Ausübung und vor allen Dingen in eurer Schule, weil Schule ist auch Landessache, Ländersache. das ist doch schwierig, weil Bundesrecht schlägt Landesrecht. Oder können die uns das einfach vorschreiben? Genau. Also mal jetzt in die Diskussionsrunde gebracht. Ne? Andreas ist hier nicht unser Experte für alles. Genau. Wir interrogieren ihn hier einfach für seinen Fall und was er daraus so für sich schon an Erfahrung gemacht hat, aber jetzt mal so in die Runde geschmissen.
Also ich bin nach wie vor kein Jurist. Ne? Ja. Ich habe mich aber belesen natürlich und stehe ja im engen Austausch mit dem Professor Fricke, fast täglich eigentlich bis heute. Da hat man dann schon einiges gehört. Diese ganzen Landesvorgaben, meiner Meinung nach auch interessant und kann auch noch spannend werden. Weil es gibt sowas wie konkurrierende Gesetzgebung. Das ist grundrechtlich eigentlich mit verankert. Artikel 72 Absatz 1 im Grundgesetz wäre das. Und da steht eigentlich, oder es ist vorgeschrieben, dass sich, also die Länder dürfen natürlich oder müssen natürlich Gesetze erlassen, dürfen allerdings nicht entgegen einem Bundesgesetz stehen. Ähnlich wie wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber vorschreiben möchte, dass der Notfallsanitäter bei Herzinfarkt immer einen Notarzt hinzuziehen muss, auf Grundlage der Gewerbeordnung, § 106 Gewerbeordnung, dann ist es nicht zulässig, weil Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen müssen einem, also dürfen nicht gegen ein Gesetz erlassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das da genauso ist, was die Berufsausübung des Notfallsanitäters angeht. Rettungsdienst ist Ländersache und wird es ja auch bleiben, denke ich. Ja. Die Struktur, die Ausrückezeiten, die Fahrzeuggestaltung, die Besetzung und so weiter. Die Ausübung des Berufes Notfallsanitäter hat ja der Bundesgesetzgeber mit seiner Bundesgesetzgebungskompetenz durch das Notfallsanitätergesetz in Anspruch genommen. Also er hat seine Bundesgesetzgebungskompetenz in Anspruch genommen.
Ja. Ist das juristisch hier?
Und somit ist das für mich klar geregelt auf Bundesrechtsebene und Bundesrecht bricht Landesrecht.
Ich würde sogar noch ein Hör gehen. So wie du erzählst, gehe ich ins Grundgesetz und sage, wir haben eine freie Berufsentfaltung.
Ja.
So ähnlich formuliert, ich kann den genauen Passus nicht vorlesen, aber genau da gehe ich ran. Und interessante These von Christian, wenn auf einmal ein Ministerium sagt, bitte jetzt nur an Handlungsempfehlungen halten und nicht das, was ihr sonst dürft. Ganz ehrlich, und ich nehme die Anrufe gerne entgegen, aber für mich verstößt das genau gegen das Grundgesetz, wenn so eine Aussage auf einmal kommt mit so einer Arbeitsanweisung.
Ja, das sehe ich aber auch so, weil dass ein in Not geratener Mensch adäquate Hilfe bekommt, ist ein Menschenrecht.
Ganz ich klar. Treibe das mal noch weiter. Jetzt erdreistet sich beispielsweise ein Ministerium oder so, oder aber auch eben eine andere Instanz, die tiefer liegt, eine Kommune oder eben auch eine ärztliche Leitung, eben solche Vorgaben zu machen. Das sorgt doch auch, vor allen Dingen, wenn man nicht diesen Background hat, diesen gesetzlichen, für Unsicherheiten in der Ausbildung sowie nachher auch in der Ausübung, ne, auch im Praktikum, und gibt doch für die Leute keine Rechtssicherheit. Die sind so verwirrt, dass sie trotzdem wieder anfangen zu sagen, ich mache das alles nicht, ich rufe mir einen Notarzt. Oder mach Load and Go vielleicht sogar auch und versuch da gar nicht erst irgendwas. Das macht's doch damit, oder?
Viel schlimmer ist, es wäre einfach bei den ganzen Fortschritten, die wir doch irgendwie geschafft haben, auf einmal ein massiver Rückschritt.
Und wir haben viele Vorgaben von diesen Instanzen wahrscheinlich auch schon. Und das sorgt für massive Unsicherheit. Und eigentlich ist ja jetzt die Aufgabe, und das machen auch viele ärztliche Leiter schon, nicht alle leider, ein paar, die ich jetzt kennengelernt habe, beispielsweise mein Kinzig-Kreis, ne, auch bei uns hier jetzt mit Tagesaufgaben, Fortbildungsschulen und so weiter zu SAA, man versucht hier Unsicherheiten aufzulösen. Ja, aber das kriegt man nicht hin, indem man immer noch anfängt, wieder Richtlinien zu schaffen, ja, zu sagen, ihr haltet euch bitte nur an dieses Organigramm.
Ja.
Und dann ist Schluss. Dann sagen die meisten, ja, okay, habe ich gemacht, jetzt ist alles vorbei. Und die trauen sich nicht zu sagen, hey, ich kenne das Medikament zum Beispiel, ich habe damit schon lange gearbeitet, ich weiß, wie es wirkt bei den und den Personen. Ich packe da noch eine kleine Schippe weiß drauf, weil ich es eigenverantwortlich könnte.
Was mir dazu einfällt direkt eigentlich, ist, die ärztlichen Leiter jetzt in meinem Fall haben immer den Hinweis gegeben, ja, das ist alles mit dem Staatsministerium des Innern, also des zuständigen Bayern für Rettungsdienst, das ist alles abgeklärt, wir sind da auf der sicheren Seite, wir haben das alles mit dem Dr. XY aus dem Staatsministerium des Innern besprochen und da, ihr habt Unrecht und das ist schon so und Regensburg hat uns ja auch Recht gegeben und das ist alles mit dem Staatsministerium des Innern abgeklärt. Letztendlich ist es so, dass dieser Doktor, der zuständig war für diese Aufgabe, nicht beim Staatsministerium des Innern Doktor für diese Aufgabe ist.
Oh, wie kommt das wohl?
Weiß ich nicht. Und letztendlich beweist ja auch dieser VGH-Beschluss, dass das alles irrelevant ist, ob das mit einem Innenministerium abgeklärt ist. Mhm. Weil sonst hätte der Verwaltungsgerichtshof, der auf Bundes- und Landesebene Recht spricht, nicht so entscheiden können. Für mich ist es ganz klar ein Zeichen dafür, dass im Grunde sogar Vorgaben des Landes zur Berufsausübung des Notfallsanitäters weitgehend ohne Bedeutung sind.
Für mich klingt es so, als wenn, sollte es so ein Schreiben geben, das Ding auf Druck von entweder einer Vereinigung der ärztlichen Leitung des jeweiligen Bundeslandes entstanden ist. Weil,
das kann ich mir auch durchaus vorstellen.
Weil dahingehend entweder ein Machtwort gesprochen werden soll und das landesrechtlich abgesichert werden soll, was nicht geht, aber man kann es ja erstmal machen.
Ja.
Viel schlimmer ist, dass ich es mir sogar vorstellen könnte.
Es ist so spannend und ihr habt es ja bei uns in der Story, bei mir vor allen Dingen und bei Mike und auch bei der Andreas in der Instagram-Story gesehen. Wir saßen ja zum Beispiel bei unserer ärztlichen Leitung mit Andreas. Also man muss ja. Also, hast du jemals mit einer ärztlichen
Nein,
Leitung gequatscht?
Um Gottes Willen,
außer vor Gericht?
Nein, niemals. Ich war so glücklich. Es hat mich so gefreut.
Das stimmt. Also
es war so schön.
Er war nur am Lächeln.
Ja.
Ist so. Ebenfalls bist du quasi da nochmal ein bisschen durchgelaufen, hast dann auch.
War niedlich.
Ich glaube, wir saßen 4 Stunden, waren wir, glaube ich, insgesamt dort oben auf der Etage und haben mit den Funktionären und eben auch unserer ärztlichen Leitung gequatscht. Und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert da dann? Also, und je länger dieses Gespräch ging, und es war sehr konstruktiv. Es war teils auch ein bisschen emotional.
Ja, macht nichts, aber es war letztlich sehr gut.
Ne, es war sehr gut. Es war sehr gut und ich war wirklich erstaunt. Nicht, dass nachher dich alle einladen. Also gerne.
Ja.
Aber ja, gucken, dann habt ihr eine Tour und das solltet ihr euch auch definitiv dann fürstlich bezahlen lassen. aber dann kommt ihr auf jeden Fall durch Deutschland durch.
Ja, stimmt, dann sehen wir das auch mal.
Ich war erstaunt, wie schön alle diskutiert haben erstmal untereinander ihre Argumente rangebracht, ihre Sicherheiten wie Unsicherheiten. Du ja, dann auch. Übrigens, das Gespräch ging immer mit Andreas. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, das sehe ich anders.
Genau. Ja, aber das darf ja auch jeder anders sehen, ne? Aber es wird halt nicht so sein. Dann.
Genau, also ihr müsst euch vorstellen, auch Andreas war da immer, hat immer zugehört und haute dann immer. Entweder er haut einen gegen oder es gab auch Einsicht. Ne, also,
ja, ich habe manche Dinge.
Ja?
Auch. Nee, habe ich nicht. Ja.
Entschuldigung. Das stimmt schon. Es gab schon wirklich einige Sachen, wo man sagen musste, ja, vielleicht hat er, nee, da hat er kurz nachgedacht und dann, nö. Eine Sache war zum Beispiel der Unterschied bezüglich der Haftung zwischen 2a und 2c. Das ist ja immer noch hier diese Vorabdelegation und die Eigenverantwortung.
Ja.
Und das ist so, für mich, das habe ich mal gelernt in der Schule, mal so meine Meinung, es kann keine Vorabdelegation geben, ohne dass der Arzt vorher den Patienten irgendwie gesehen hat zur Augenscheinnahme.
Ja, das denken wir auch. Also es kann eigentlich keine Vorabdelegation geben, weil, also das begründen wir, also ich, wieso wir, bin ich jetzt zufrieden? Also ich begründe...
Süß, ja, genau. Okay, ach, das sage ich auch öfter. Ich sage auch öfter wie. Alles gut. Ja.
Ich begründe das damit, eine Vorabdelegation ist überhaupt, das Wort ist schon komisch. Also wenn ich irgendwo hinkomme, zu einem Fahrradsturz zum Beispiel, und ich stelle fest, der Patient hat sich den Unterschenkel gebrochen. Ja. Da gibt es dann diesen Algorithmus, Dipidolor, 7,5 Milligramm durch die ärztlichen Leiter vorab delegiert.
Das war doch mal, ihr habt doch Dipi mal freigegeben bekommen.
Ja,
freigegeben.
Ja, ja, immer noch. Ja.
Ja.
Bayern ist ja da recht gut unterwegs, weil die haben ja Betäubungsmittel auf den Fahrzeugen verlastet, weil ja das Betäubungsmittelgesetz und die BTMVV, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, geändert wurde und der Notfallsanitäter jetzt diese Medikamente ja ebenfalls eigenständig verabreichen darf. In vielen Bundesländern sind BTMs ja noch gar nicht auf den Fahrzeugen, habe ich gehört.
Das stimmt. Auch wenn Mike das gerne hätte, weil er kennt jetzt ja die Piritramid oder auch Dipidolor.
Ja, aber,
und es war gut.
Aber meiner Meinung nach müssen diese Bundesländer jetzt auch nachziehen, weil das ja wiederum nicht gesetzeskonform ist, wenn die das vorenthalten.
Ich bin immer so zwiegespalten. Also ich finde super, dass das BTM-Gesetz angepasst worden ist.
Ja.
Auch für die Delegation beziehungsweise eben die Möglichkeiten, die wir in der Analgesie dann auf einmal haben. Ich finde es aber auch im Umkehrschluss, da muss ich einfach die Leistungserbringer und auch die Eigenbetriebe so ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben das auf einmal vorgeknallt bekommen. Hier, bitte macht mal, viel Glück. ohne Lösungshinweise, ohne Ideen. Die Ideen bringen im Endeffekt jetzt, habe ich das Gefühl, die einzelnen Rettungswachen. Wir haben ja hier Platz für einen Safe, den könnten wir verankern. Das sind gerade so die Ideen, wie man das am sinnvollsten macht, aber ohne richtige Vorgaben.
Ja, aber ich brauche ja auch nicht immer für alles Vorgaben. Es gibt ja eigenständig denkende Menschen auch in Unternehmen, die ja dann durchaus entscheiden können, wie ich jetzt mit diesem BTM umgehen kann.
Das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach meinen Mund halte kurz mal.
Entschuldigung.
Nein, das ist alles gut, aber sonst bringe ich mich wirklich irgendwo hin, wo ich nicht hin will.
Dann sage ich es einfach, aber danke, danke. Bitte. Wirklich, ja. Danke, weil genau sowas braucht man dann einfach auch mal. Leute, die da ein bisschen mehr mitdenken und nicht nur handeln nach, ach, das hat, dafür gibt es keine Vorschrift. Also es ist oft so, ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, machen wir nicht. Und keiner geht dann mal nach oben und sagt, hey, ich hätte einen Lösungsvorschlag. Nee, die nehmen das so hin und hoffen, dass dann irgendein anderer sich den Kopf zermartert.
Ja.
Ja, und da mal irgendeine Vorschrift rausbringt, bis dann was passiert.
Das Problem wird am Ende, und du kannst jetzt einfach sagen, das Problem wird immer weiter nach oben gesetzt.
Genau, aber so leben wir zurzeit noch Rettungsdienst.
Genau, der über mir muss was entscheiden, warte mal, nee, der da drüber und so weiter und so fort, bis wir irgendwann wieder wahrscheinlich auf Bundeslandebene sind, habe ich das Gefühl.
Wieder mal so eine provokante Frage von mir. Wozu gibt es denn den 2C eigentlich noch, wenn wir 2A haben?
Naja, aber ich habe heute gelernt, und ich habe aufgepasst, also ich höre auch mal zu in Gesprächen, dass Gesetze quasi hierarchisch angeordnet sind, um es mal ganz salopp zu formulieren. Von oben nach unten. 2a, das A steht vor dem C.
Ja, okay.
Ganz salopp formuliert. Ja. Aber so ungefähr wurde es mir heute mal erklärt. Fand ich gut, wusste ich selber so gar nicht. Im Prinzip stechen die beiden sich gegenseitig, aber nutze ich den 2a, kann ich den 2c vergessen. So würde ich es jetzt interpretieren.
Mhm. Wobei sich halt 2c bleibt halt, ist jetzt noch drin. Und was mit 2c gemeint ist, ist ja eigentlich die Verantwortung der ELRDs. Also es macht ja absolut Sinn, dass ärztliche Leiter Rettungsdienst oder später Gremien Standardarbeitsanweisungen und Handlungsempfehlungen erstellen und herausgeben. Mhm. Ich sage bewusst nicht freigeben, weil es bedarf keiner Freigabe mehr. Aber dass die den Notfallsanitätern etwas an die Hand geben, woran sie sich entlanghangeln können.
Das finde ich auch nicht schlecht, gerade für die, die noch sehr unsicher in ihrem Umgang sind.
Genau. In Paragraph 2c kann man eigenständig tätig werden. Also wenn ein Arzt vor Ort etwas delegiert und mir sagt, ich soll einen IV-Zugang legen, dann lege ich den eigenständig. Also aber ohne dafür Verantwortung zu haben.
Ja.
Also mehr oder weniger. Die Durchführungsverantwortung habe ich natürlich. Aber ich lege ihn eigenständig. Und Paragraph 2a und auch dieser VGH-Beschluss sagt ja jetzt, ich bin eigenverantwortlicher handelnder Teil der Rettungskette. Mhm. Somit führe ich ja die Maßnahmen eigenverantwortlich durch. Und ich hafte dann auch dafür. Ja. Die Annahme von vielen ärztlichen Leitern Rettungsdienst, dass sie für die Maßnahme des Notfallsanitäters vor Ort haften würden, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der ist ja gar nicht vor Ort. Und ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, warum eine Vorabdelegation in meinen Ohren überhaupt komisch klingt. Weil selbst wenn ich feststelle, der hat einen gebrochenen Unterarm oder Unterschenkel und ich habe jetzt eine Vorabdelegation bei Extremitätenverletzung 7,5 Milligramm Dipidolor. Kann man ja schon mal leitliniengerecht, ob das leitliniengerecht ist, kann man schon mal in Frage stellen. Und nichtsdestotrotz muss ich ja vor Ort die Indikation stellen, ob überhaupt dieser Algorithmus in Frage kommt. Und somit kann ich ja auch als ausgebildeter Notfallsanitäter ohnehin die Indikation stellen, dass er irgendein Schmerzmittel braucht, weil auch Schmerzen Folgeschäden verursachen können. Ja. Und deswegen ist diese Vorabdelegation.
Danke für diese Aussage.
Ja, es ist so. Man mag es kaum glauben, aber. Das kann man ja auch belegen, dass Schmerzen.
Alles gut, gerne weiter. Die Aussage ist schön.
Und diese Vorabdelegation ist einfach nicht vonnöten, weil kann er ja gar nicht. Also der ärztliche Leiter Rettungsdienst ist doch nicht mit vor Ort. Wie soll er denn jetzt wissen, ob in diesem konkreten Einzelfall 7,5 Milligramm Dipidolor das beste Mittel der Wahl sind, um diesem in Not geratenen Menschen bestmöglichst und dann auch noch leitliniengerecht zu helfen.
Oder 0,125 Milligramm Ketamin.
Also das erschließt sich mir nicht.
Geringe Dosis.
Das kann niemals so stehen bleiben und das wird es auch nicht. Davon bin ich fest überzeugt.
Okay, ich bin wirklich gespannt, was ihr auf retterview.de in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, ihr diskutiert auch als Fachkollegen einfach mal ein bisschen mit. Auch als ärztliche Kollegen immer sehr gerne eingeladen, da mal was drunter zu schreiben. Du liest ja auch wahrscheinlich mit. Und wir werden definitiv auch noch mal in einem anderen Rahmen dann hoffentlich auch mal mit Professor Fricke dann darüber reden. Ich habe trotzdem jetzt noch mal eine Frage. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben es alles verstanden. Dankeschön. Wir dürfen jetzt quasi das machen, was also eigenverantwortlich handeln. Wenn jetzt was schief läuft, versichert das jetzt mein Arbeitgeber?
Ich glaube nicht.
Oh, super. Und schon
das ist natürlich auch ein interessantes Thema, die Berufshaftpflichtversicherungen, wie die jetzt darauf reagieren, wenn das alles mal publik würde. Mhm. Geht es uns ähnlich wie bei den Hebammen? So freie Hebammen müssen die zahlen Unmengen an Berufshaftpflichtversicherung, wobei man ja hier meines Wissens jetzt über die DBRD-Mitgliedschaft recht gut abgedeckt ist. Deswegen sind auch die Beiträge etwas teurer geworden, weil die haben ja jetzt eine Berufshaftpflichtversicherung für alle Mitglieder, die auch bei Fahrlässigkeit sogar greifen würde.
Wir sollten Provision verlangen für die DBRD. Nein, alles
gut. Ja, aber da mache ich gerne Werbung dafür. Hallo, weil, also das stimmt ja einfach. Marco König hat mich ja auch gut unterstützt in dieser ganzen Angelegenheit. Kann man auch mal hier Danke sagen dafür. Und ich denke, die sicher haftet man dafür. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass Notfallsanitäter, die richtig Bock auf ihren Job haben und den auch wirklich gut ausüben möchten, sich auch selbst mit Leitlinien belesen, eigentlich des Öfteren während des Dienstes, nach des Dienstes. Und ich habe es überaus selten erlebt, dass Notfallsanitäter irgendwelche Medikamente wie wild umherspritzen würden. Ja. Im Gegenteil, die sind eher noch übervorsichtig oder massiv vorsichtig und titrieren die Medikamente ja wirklich in ganz kleinen Schritten, bis eine Besserung beim Patienten eintritt.
Was übrigens auch oft bei vielen Medikamenten falsch ist, weil es gibt so eine Mindestwirkdosis, ab wann ein Medikament überhaupt erst anfängt zu wirken, da bringt es auch nichts, wenn du es titrierst. Ne?
Gut, im derzeitigen Zustand Systems, würde ich sagen, dass die Notfallsanitäter eher auch übervorsichtig handeln und somit, glaube ich, kommt es auch gar nicht zu so viel befürchteten Katastrophen, die immer angenommen werden durch Notfallsanitäter.
Genau.
Ich habe das schon auch anders erlebt. Ja, das waren dann Notärzte, die eigentlich Hausarzt sind oder Psychiater oder Sonstiges, die dann einfach irgendwas spritzen, was sie meinen, was gut sein könnte. Da hätte ich Geschichten auf Lager, aber die kann man jetzt hier unmöglich aufführen. Ja.
Bestimmt.
Aber die hat jeder von uns.
Nichtsdestotrotz, wir meckern ja immer sehr gerne viel Rettungsdienst. Das ist uns eigentlich angeboren, so ein bisschen. Ne? Immer
ja, natürlich, viel meckern, man darf ja auch meckern.
Und ich mag es aber lieber immer ein bisschen lösungsorientiert, vor allen Dingen immer so ein paar Vorschläge auch zu machen, wenn man ein Problem anspricht. Und was könnten wir jetzt anhand dessen, was wir heute hier so mitgenommen haben, den Leuten mit auf den Weg geben? Ich gebe da einfach mal das Wort an Mike. Mike, du hast heute relativ wenig gesprochen. Das werden die Leute wieder bestimmt anmerken.
Das ist auch total okay, weil ich mich einfach die ganze Zeit parallel wirklich mit Gesetze und vor allem diesem Urteil befasst habe. Aber wir haben uns auch mal schön unterhalten.
Ja, natürlich, doch.
Und mir ist aber sofort auf deine Frage etwas in den Sinn gekommen, was ein Mann in Berlin beim DBRD-Kongress bei den 10 Jahren gesagt hat. Nicht aufgeben, keinen Streit vermeiden, bildet euch fort und verlangt Fortbildung in SOP. Das fand ich einen klasse Satz, der auch hierzu super passt.
Das war die Präsentation, ne? Es stand
das
auch oben.
Das stand ganz oben drauf. Ja, ja. Und du hast es auch noch mit reingenommen in unserem Post. Deswegen musste ich das gerade suchen, weil ich diesen Satz wirklich treffend finde. Und schlussendlich ist es so. Viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich bin viel mehr davon beeindruckt, wie ernst Christian hier die ganze Folge über geschaut hat.
Ich bin voll und dabei gerade. Ja.
Er ist voll drinne und eigentlich könnten wir daraus eine Doppelfolge machen. Das wäre nicht auch mal eine Idee für die Zukunft. Traut euch, verlangt Fortbildungen, geht in den Austausch vor allem mit den Leitungen, mit den ärztlichen Leitungen. Es muss nicht immer alles schlecht sein.
Nein, und man soll aber auch nicht hingehen und sagen, es ist dumm, was du machst. Richtig. Sondern, hey, wir würden gerne mal über Medikament XY reden, über Maßnahme XY. Wäre schön, wenn wir das mal üben könnten. Richtig. Also auch proaktiv.
Deswegen geht in den Austausch.
Sehe ich genauso. Mein Fall ist halt ein tragischer Einzelfall, sage ich mal. Ja. Das heißt ja nicht, dass alle ärztliche Leiter so handeln würden. Und der Austausch findet ja auch durchaus auf Augenhöhe und konstruktiv statt, habe ich ja gestern erfahren dürfen. Was ich immer noch nicht glauben kann, es ist echt schön.
Wir geben es gerne weiter,
Und als Abschluss oder dazu, was ich auch von Berlin mitgenommen habe, ist die Aussage von dem Rechtsanwalt, glaube ich, war: Es ist keine Frage mehr des Dürfens, sondern eine Frage des Müssens.
Mhm. Ja.
Weil der Notfallsanitäter jetzt auch inzwischen eigenständig und eigenverantwortlich handeln muss. Ansonsten kann er durchaus ein Begehen, Körperverletzung durch Unterlassen begehen. Ja.
Wir redeten schon mal in einer Folge darüber, bezüglich Schmerzen. Ja,
und so. Da, wo Notfall draufsteht, muss auch Notfall drin sein.
Das denke ich auch, egal ob Ergänzer oder Vollexamen oder wie auch immer.
Genau. Also ihr habt eigentlich schon alles gesagt, ich muss dazu nichts mehr großartig mitgeben. Aber doch eins auf jeden Fall schon, was ich heute gelernt habe, ist, dass wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, irgendwann wird es passieren und irgendeiner muss dafür den Kopf hinhalten. Und das war es in diesem Fall, das möchte ich jetzt einfach mal behaupten, du, der aber, es waren wahrscheinlich auch andere. Und ich möchte behaupten, es gibt irgendwo auch andere Kollegen, die das vielleicht auch mitmachen mussten in ähnlicher Form.
Ich kenne sogar welche, die das ähnlich mitgemacht haben und zum Teil auch noch mitmachen. Wobei jetzt wird es immer weniger. Ja. Aber die sind halt nicht bis zur letzten Instanz durchgekommen oder hatten auch vielleicht nicht den Anwalt, den ich hatte. Oder da spielt auch, glaube ich, viel Glück eine Rolle. Letztlich, dass alles so kam, wie es kam. Nichtsdestotrotz, das möchte ich vielleicht noch sagen, der Anlass, der mir da gegeben wurde, ich habe mir bevor das alles passiert ist, ja auch schon die Gesetze durchgelesen und habe mir auch immer schon gedacht, es muss mal einen geben, der das nicht hinnimmt. Der sagt, das gibt's doch nicht, da steht's doch im Bundesgesetz, wie kann denn das sein? Was macht ihr denn mit uns? Warum droht ihr uns? Und so weiter. Und das ist recht lustig, weil das auch so für mich so ein bisschen, weil ich immer gesagt habe, es muss irgendwann mal einer aufstehen. Dass es letztlich ich war, hat sich daraus ergeben, dass mich der Kollege beim ärztlichen Leiter angeschwärzt hat oder wie auch immer, was auch immer seine Intention war, habe schon überlegt, ihm zu danken.
So kann man es nicht. Einerseits muss man ja sagen.
Ich weiß nicht mal, wer es war, aber.
Ich glaube, danke ist hier das richtige Wort. Vor allem danke an dich. Danke an deine bezaubernde Frau, die wir hier kennenlernen durften. Danke an den Professor Fricke.
Ja.
Weil ihr uns quasi gemeinschaftlich für diesen Berufsstand einen Weg geebnet habt.
Ja.
Der unter anderen Voraussetzungen wäre alles einfach so weitergelaufen, vielleicht bis heute noch nicht entstanden wäre.
Möglicherweise nicht, ja.
Und in diesem Sinne auch die, die das schon gelesen haben und danach jetzt auch schon in ihren Verbänden handeln und anfangen, das zu lehren und weiterzubringen, macht bitte weiter. Auch danke für das, weil ihr habt es dann eben schon kapiert und verstanden. Ja, zumindest einige. Das, was ich jetzt so verstanden habe und alle anderen, die da noch in den Seilen hängen und immer noch Probleme haben, versucht es wirklich ranzubringen, zeigt denen meinetwegen auch die Folge, zeigt ihnen die Fälle, die Links und so weiter. Diskutiert auch darüber. Ihr könnt auch mal ganz konstruktiv einmal in diese Diskussion gehen und wahrscheinlich dir auch mal schreiben. Ihr könnt es über retterview.de, info@retterview.de gerne auch machen. Wir leiten das gerne auch an Andreas weiter, was ihr dazu denkt. Wir lieben jede Meinung, positiv wie negativ dazu. Haut es raus einfach. Vielen, vielen Dank, dass du das mitmachst. Und ich weiß ja auch, aber da können wir nochmal eine andere Folge drüber reden, dass es für auch dich gerne. In Bayern jetzt eigentlich trotzdem nicht gut weitergeht.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Das können wir tatsächlich nochmal beleuchten. Da gibt es noch einiges, was man noch erzählen könnte. Kommt halt auch darauf an, wie es die Leute interessiert. Aber
auf jeden Fall. Wenn es euch interessiert, sagt uns einfach mal Bescheid, denn wir haben noch ein, zwei Pläne mit Professor Fricke, mit Andreas Drobeck und uns natürlich auch zusammen, was wir gerne machen würden. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es uns.
Und so passend, zum letzten Sarkasmus Sonntag eigentlich geplant, also zur letzten Sarkasmus-Folge heute, unfassbar spannendes Thema. Wir werden auch demnächst wieder mehr lachen.
Ja.
Und uns auch mehr ärgern, versprochen.
Ja, und übrigens die auch in den Rettungsdienst kommen wollen, kommt ruhig, ja. Wir versuchen euch vorher schon den Teppich ein bisschen zu fegen und in 3 Jahren, wenn ihr jetzt erst anfangen solltet, sollte schon einiges hoffentlich in dieser Sache behoben sein oder gut laufen.
Ich denke doch, der Beruf ist nach wie vor einer der besten überhaupt da.
Besser kann man sich sagen.
Ja. Auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass du da warst.
Gern.
Und wir werden uns in Zukunft, glaube ich, ab und zu nochmal sehen.
Ich glaube auch.
Miteinander arbeiten. Christian, es war toll in deinem Wohnzimmer.
Oh ja, toll, oder? Ja,
und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, gut. Bis dann, ihr Lieben.
Auf Wiedersehen.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.